was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche an diesem Freitag, dem 24. Mai. Wir haben für Sie heute die V-Plus-Charts vorbereitet mit den Top-Stories der vergangenen Tage. Und meine Kolleginnen waren für Sie wieder auf der Straße unterwegs für die Umfrage der Woche. Doch dazu später mehr. Heute ist im Studio Claudia Gamon, Spitzenkandidatin der NEOS für die kommende Landtagswahl im Oktober. Mit ihr spreche ich über den Abschied aus dem EU-Parlament, das Superwahljahr und wie sie den Wahlkampf und das Leben mit ihrer 8 Monate alten Tochter im Bregenzer Wald unter einen Hut bekommt. Und Claudia Gamon darf ich jetzt hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
Servus.
Frau Gamon, Sie waren in der ÖH, dann im Nationalrat, dann sind Sie nach Brüssel, jetzt seit etwas mehr als einem Jahr wieder in Vorarlberg, auch auf landespolitischer Ebene aktiv. Wie bewerten Sie denn so die aktuelle politische Landschaft in Vorarlberg? Wie haben Sie es denn erlebt und wo sehen Sie auch die Rolle von NEOS hier?
Ich glaube, Vorarlberg steht vor ein paar großen Entscheidungen. Wie wollen wir uns in Richtung Zukunft positionieren? Da geht es zum Beispiel um die großen Infrastrukturprojekte, die ja immer große Streitthemen auch sind, aber auch, wie stark wollen wir wirklich beim Thema Kinderbetreuung investieren, was ist da unsere Vision, wie es in 10, 20, 30 Jahren ausschauen soll, wie bereiten wir uns auf das vor, weil das hat ja auch viel mit baulicher Infrastruktur zu tun, die dann notwendig ist, um ein gewisses Angebot bieten zu können. Wie gehen wir mit dem Thema Mobilität als großes Ganzes um, weil Vorarlberg ein sehr lebenswerter Ort ist, zu leben. Ich kenne das ja auch von vielen Menschen, die es gleich gemacht haben wie ich, die mal eine Zeit lang woanders waren, in Wien oder sonst im Ausland und wieder zurückkommen, weil sie sagen, das ist da der schönste Ort zum Leben. Aber wenn wir das erhalten wollen, dann müssen wir natürlich in die Zukunft investieren und die wird in Vorarlberg hoffentlich anders ausschauen wie jetzt, wo man, egal wo man hinfährt in der Früh, zuerst einmal 15, 20, 30, 45 Minuten für den Stau mit reinrechnen muss. Mhm. Und man auch in vielen anderen Bereichen das Gefühl hat, da werden diese Entscheidungen einfach nicht getroffen, wo man sagt, ab jetzt Zukunft. Und die Rolle von NEOS ist hier auch zu sagen, da muss mehr passieren, da muss Druck dahinter sein, dass endlich weitergemacht wird. Es muss Druck dahinter sein, dass wir auch beim Thema Unternehmertum sagen, Vorarlberg ist der Ort, der prädestiniert ist dafür, dass man sagt, hier, das wird ein Gründerland, Vorarlberg. Aber dafür muss man massiv beim Thema Belastung und Bürokratie runter.
Wenn Sie das Thema Kinderbetreuung ansprechen, aber auch Mobilität, das kann man zum Teil zusammennehmen. Jetzt ist es ja so, dass im Prinzip, wenn ihr ein Kind habt, dass ich möchte, dass es in meiner Gemeinde zum Beispiel eine Kinderbetreuung gibt. Jetzt wissen wir, auch hier im Rheintal und auch im Speckgürtel, sage ich mal, von Bregenz, wo sehr viel Zuzug ist, sei es Lautrach, Hart, Wolfurt, da stellt ihr die Gemeinden vor irre Herausforderungen, dass sie da überhaupt nachkommen, Kinderbetreuungsplätze bereitzustellen. Sind wir Vorarlberger auch ein bisschen zu sehr verwöhnt, dass alles, in Schlagdistanz sein muss, um die Kinder unterzubringen, am besten Arbeitsplatz noch und so weiter und so fort? Weil Sie werden es wahrscheinlich etwas anders kennen aus Brüssel oder Wien.
Also verwöhnt auf gar keinen Fall, weil ich finde, das ist das gute Recht der Vorarlbergerinnen, dass sie sagen, das muss mir zur Verfügung stehen. Weil wie soll man sonst arbeiten gehen können? Wir können uns nicht auf der einen Seite gegen beschweren, es gibt einen Fachkräftemangel, wenn wir auf der anderen Seite so vielen Frauen, die gerne arbeiten gehen wollen würden, die Möglichkeit nicht geben, weil die Kinderbetreuung in dieser Form nicht zur Verfügung steht. Und es geht da gar nicht darum, dass man sagt, ein bisschen am Vormittag, ein bisschen am Nachmittag, sondern eine Kinderbetreuung, die qualitativ hochwertig ist, wo der Betreuungsschlüssel passt und wo die Öffnungszeiten und Schließtage auch passen, damit man das zum Beispiel auch mit einem Vollzeitjob vereinbaren kann. Und das ist in vielen Bereichen noch nicht da. Aber wie man das lösen kann, das ist eine andere Herangehensweise, weil wir haben das Problem, den Elementarpädagoginnen wird nicht diese Wertschätzung entgegengebracht, die es brauchen würde, damit der Beruf auch weiterhin attraktiv ist und damit die, die im Beruf drinnen sind, auch das Gefühl haben, dass sie das in dieser Art und Weise ausüben können, dass es passt, dass es ihrem eigenen Berufsethos passt, dass sie das Gefühl haben, sie können diese Verantwortung auch wahrnehmen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen, das höre ich ganz oft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Unterstützung der Gemeinden, damit die das umsetzen können. Aber und ob es überhaupt bezahlbar dann auch noch ist für die Eltern. Weil etwas ist schon klar, Dass man in Vorarlberg gleich viel Steuern zahlt wie sonst wo in Österreich, das wissen wir alle. Aber die Leistungen, die man dafür kriegt, das ist in einer Stadt wie Wien ganz etwas anderes wie in Vorarlberg, wenn wir uns das Thema Kinderbetreuung anschauen. Und ich habe natürlich in den zwei Arbeitsstandorten des Parlaments in Brüssel und in Straßburg, Belgien und Frankreich, ganz eine andere Einstellung auch gegenüber dem Thema erlebt. Da wird erstens einmal keine Mutter dafür kritisiert, wenn sie sagt, ich möchte früh wieder arbeiten gehen. Und auf der anderen Seite ist die Qualität der zur Verfügung gestellten elementaren Betreuung auch wirklich außer Frage.
Passt es auch für Sie oder für Neos, wenn Frauen sagen, na, ich möchte nicht arbeiten gehen, ich möchte die paar Jahre lieber mit meinem Kind zu Hause bleiben?
Ja, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, es ist auch meine Aufgabe oder ich finde es auch als Aufgabe der Politik zu sagen, aber mach das in vollem Bewusstsein auch, was das on the long run heißt. Mach das in vollem Bewusstsein davon, was das heißt für deine Pension, für den Wiedereinstieg in den Job. Ich glaube, da muss man auch einfach ehrlich darüber reden. Macht man diese Entscheidung mit allen Informationen, die dafür notwendig sind? Aber es ist ganz wichtig, dass wir echte Wahlfreiheit haben. Aber ich sehe das Problem in der Wahlfreiheit in Österreich nicht, dass es nicht die Möglichkeit gäbe, zu Hause zu sein, sondern dass es die Möglichkeit nicht gibt, arbeiten zu gehen.
Wie wird es organisiert im Hause Gamon-Fetz?
Wir haben eine ganz tolle Tagesmutter und meine Eltern übernehmen sehr viel, auch was die Betreuung dann betrifft, wenn ich arbeiten gehen muss und mein Mann arbeiten gehen muss.
Wie herausfordernd ist es für Sie eigentlich jetzt? Sie waren lange in Brüssel, da spricht man über die großen europäischen Themen und globalen Themen. Und jetzt kommt man zurück in Vorarlberg und jetzt muss man über landesspezifische, für viele vielleicht sogar provinzielle Themen diskutieren und sprechen.
Also ich glaube, den Landeshauptmann würde das ja auch nicht fragen. Sind das nicht so provinziell, dass er hier Landeshauptmann von
Vorarlberg ist? Ja, aber der Landeshauptmann war auch noch in Brüssel.
Ich glaube, es ist erstens einmal ein Riesenvorteil für die Landespolitik, wenn man einmal vorher was anderes gesehen hat. Es ist wichtig zu wissen, wo auch viele der Dinge herkommen, die uns beschäftigen werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Ich habe selber an ganz vielen Gesetzen mitgearbeitet, wo die Umsetzung vor Ort, zum Beispiel im energiepolitischen Bereich, im Land bzw. sogar in den Gemeinden liegen wird. Und sehr viel, was das Thema Klimaschutz betrifft, Energiewende, da wird einiges von Brüssel vorgegeben, auch was wir zu erreichen haben, welche Ziele wir zu erreichen haben. Aber in Brüssel kann nicht entschieden werden, wie wird das vor Ort umgesetzt oder auch wie viel Druck ist dahinter, damit das vor Ort auch erfolgreich umgesetzt wird. Wie viel Druck ist dahinter, dass auch eine Region wie Vorarlberg ins Leadership gehen kann, im österreichischen Vergleich, aber auch im europaweiten Vergleich. Und diese Verantwortung vor Ort, da freue ich mich darauf, hier eine Rolle spielen zu können und auch quasi das, wo ich mitgearbeitet habe, Ziele vorzugeben und einen Rahmen vorzugeben, auch etwas dazu beitragen kann, dass es Realität wird. Weil da klafft natürlich oft ein wenig die Wahrnehmung auseinander, was man tun sollte, und das wird viel in Brüssel darüber geredet, man sollte und man wird doch, aber was das für eine immense Aufgabe ist, für Gemeinden, für Firmen, für die Bürgerinnen vor Ort, das zur Realität zu machen, da denkt man dann oft nicht mehr darüber nach. Und ich finde es ganz wichtig, weil mir ist das Thema Klimaschutz, aber auch ein nachhaltiges Wirtschaften, eine nachhaltige Industrie zu haben, einen nachhaltigen Wohlstand zu haben, enorm wichtig. Und ich freue mich darauf, da meinen Beitrag leisten zu können, dass das nicht nur Papier bleibt, nicht nur Vorstellungen bleiben, sondern dass wir das in die Realität umsetzen können.
Jetzt steht ja der Landtagswahlkampf voran, auch Sie sind schon auf der Straße unterwegs und so weiter. Ist für Sie ein Vorteil, dass Sie jetzt noch nicht im Vorarlberger Landtag saßen und von anderer Position aus noch agieren können?
Ich glaube, das ist immer gut. Es ist immer gut, wenn man mit einem anderen Blick auf diese Gremien schauen kann. Das gilt, glaube ich, für jedes Parlament sonst. Es ist ja auch immer gut, so eine Auffrischungskur zu haben und Leute reinzubringen, die eine andere Perspektive reinbringen. Ich komme mit meiner europäischen Perspektive rein, mit dem Hintergrund in der Klima- und Energiepolitik, mit dem Hintergrund in nachhaltiger Industriepolitik. Und ich glaube, das ist ganz gut, auch von den Leuten zu hören, wie schauen sie auf die Vorarlberger Landespolitik ohne dass man davor schon drinnen war, sondern sagt, was möchte ich gestalten und deshalb möchte ich eure Wünsche und Vorstellungen mit reinnehmen.
Ist das ein großes Thema, wenn Sie mit Menschen auf der Straße sprechen, wenn Sie sagen, ich komme von der europäischen Politik?
Ja, weil es viele immer wieder interessiert, was man dort erlebt hat und wie man das wahrgenommen hat. Und viele sich natürlich jetzt auch fragen, aber das hat sicher auch damit zu tun, weil jetzt halt wieder EU-Wahlen sind und das Interesse an Europa ein bisschen größer ist, was ich sehr gut finde, dass man wissen will, wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft die Arbeit dort ab? Was hat man da jetzt machen können in den letzten 5 Jahren? Und ich finde es einfach schön, auch erklären zu können, das ist eine gute Vorbereitung und ich bringe viel Vorwissen mit, was ich hier auch einbringen kann dann im Landtag.
2019 lagen NEOS bei 8,47%. Jetzt traut man ihnen um die 10% zu. Muss er Regierungsbeteiligung, Koalition auch angesichts der gegenwärtigen Schwäche der ÖVP das Ziel sein?
Ich glaube, Vorarlberg braucht NEOS in der Regierung. Es braucht einfach einen Stachel im Fleisch, der auch bei der ÖVP endlich einmal richtig Druck macht. Weil was mich ärgert, ist dann zu hören, wenn, das können wir nachrechnen, wie lange die ÖVP schon in Vorarlberg in der Landesregierung ist, immer schon. Und dann, ich glaube, es ist diese Trägheit, die dann einfach im System automatisch entsteht, wo man einen wirklichen Umbruch braucht, damit es echte Veränderung gibt und einen echten Wandel. Und deshalb glaube ich, dass Vorarlberg NEOS in der Landesregierung braucht.
Wenn Sie, jetzt aktuell sieht es ja nicht so aus, dass da mit einer Zweierkoalition irgendwo reichen könnte. Können Sie sich auch vorstellen, mit einer dritten Partei, irgendeiner Ampel in Vorarlberg, dass das umsetzbar ist?
Ja, das sind Spekulationen für nach einem Wahltag, weil wesentlich ist, was dann bei der Wahl rauskommt, um solche Entscheidungen treffen zu können.
Aber offen wären Sie auch einer Ampel gegenüber?
Schauen wir mal.
Was sind, wenn man den Wahlkampf vor der Brust hat, weiß man, das ist ja nicht nur persönlich großes Engagement und Einsatz, man muss viele Veranstaltungen abklappern, auf der Straße unterwegs sein, sonst bedarf auch finanzieller Mittel. Wie ist NEOS hier im Vorarlberg aufgestellt?
Wir sind natürlich weiterhin die kleinste Partei in Vorarlberg, haben deshalb auch die geringsten Mittel, aber wir können viel mit dem wenigen Geld anfangen und arbeiten wahnsinnig effizient.
Wahnsinnig effizient und das heißt auch sehr transparent. Transparenz ist ja auch eines Ihrer großen Themen. Jetzt Vorarlberg hat ja das strengste Parteifördergesetz. Der selbsternannte Goldstandard, wenn man es in der ÖVP hört. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das war ein wesentlicher Schritt, um zu sagen, wir nehmen das in Vorarlberg ernst. Ich glaube, das war auch ein gutes Zeichen, dass man sich da überparteilich hat einigen können und man auch sagt, das ist für uns eine Vorarlberger Kultur, um zu sagen, uns ist das wichtig, wir wollen hier strenger sein als in anderen Bundesländern, das ist super. Es wird sich zeigen, wie das dann im Wahlkampf funktioniert in der Praxis. Ich glaube, das ist für alle Neuland, das man da betritt, mit einer neuen Gesetzeslage, wo viele Dinge, glaube ich, noch ein wenig offen sind dann, wie das dann gelebt wird. Aber das werden wir sehen.
Oftmals Neuland unter Anführungszeichen benötigt man auch, wenn man sich zum Beispiel ein Eigenheim anschaffen möchte, sei es jetzt Häusel oder ansonsten, oder wenn man einzieht. Sie haben auch gesagt, leistbares Wohnen ist ein Riesenthema und junge Menschen sollen sich das auch wieder leisten können und die Möglichkeit dazu haben. Wie soll das aus Ihrer Sicht oder was, wo sind Hebel aus Ihrer Sicht, wie man das ermöglichen könnte?
Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze, aber was uns NEOS wichtig ist, ist zu betonen, dass wie wichtig es ist, dass man auch jungen Menschen einen Weg ins Eigentum ermöglicht. Das ist für uns die nachhaltigste Art und Weise, um auch junge Menschen vor Altersarmut, vor Altersarmut zu schützen, davor, dass sie auch ein wenig die Hoffnung verlieren, dass es nicht aufwärts geht. Weil wir reden oft darüber, es gibt oft diese Vorteile gegenüber jungen Menschen. Ja, die wollen heutzutage gar nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Aber da fehlt mir das Verständnis dafür, dass viele dann sagen, ja, warum soll ich so viel mehr arbeiten, wenn so viel weniger rauskommt und ich mir nichts erarbeiten kann, weil es reicht, man kann sich nichts ansparen, weil es geht sich nie aus für die Eigenmittel, die man braucht, um irgendwas zu kaufen und einen Kredit zu kriegen. Und dann werde ich nie zu Eigentum kommen. Also weshalb soll ich mich aufopfern mein ganzes Leben? Und da denke ich, da sollten wir alle viel mehr Empathie haben und Verständnis dafür, wie schwierig das ist für junge Menschen. Und ich glaube, die Politik. Das ist in unser aller Sinne, dass wir sagen, es soll nicht nur erstrebenswert sein, Eigentum zu erarbeiten, sondern es soll vor allem möglich sein für junge Menschen. Und um das zu garantieren, muss es nun einmal günstiger sein. Das ist die eine Ecke. Die andere Ecke, die wir jetzt da gar nicht ansprechen, die natürlich wesentlich wichtig ist, ist die Entlastung im Steuerbereich, dass einfach mehr übrig bleibt von dem Geld, das man verdient, damit man das wiederum ansparen kann, um sich Eigentum zu kaufen. Was die Preise angeht und das Angebot, das im Land da ist, da müssen wir halt an diesen Stellschrauben drehen. Wie können wir es auch da quasi, wie erwähnt wurde, im Speckgürtel Vorarlbergs, in dieser ultra-urbanen Region, eigentlich im Rheintal, auch schauen, dass die Wohnpolitik urbaner wird, dass wir verdichten dort, wo auch ein urbanes Leben Sinn macht, und auch höher bauen dort, wo ein urbanes Leben Sinn macht. Es hat ja auch Vorteile in vielen anderen Bereichen, wie im Verkehr zum Beispiel. Und in der Lebensqualität überhaupt, wenn wir dieses Stadtmodell auch Rheintal haben, wo man vor Ort vielleicht die Arbeit hat, einkaufen gehen kann, ein gesellschaftliches Leben hat mit Gastronomie und so weiter, das beflügelt sich ja gegenseitig. Aber der größte Vorteil ist natürlich die Leistbarkeit des Wohnraums.
Mhm. Leistbarkeit, das ist haben Sie das Gefühl, oder dass junge Menschen sich überhaupt Eigentum noch anschaffen wollen? Das ist in deren Lebensplanung, abseits davon, ob es jetzt leistbar ist oder nicht, weil es verändert sich ja vieles. Wenn Sie auch die Mobilität angesprochen haben, früher war es klar, dass jeder einen Führerschein macht. Heute ist das nicht mehr so klar, da setzt man auf Öffis. Also warum sollen Menschen unbedingt das als erstrebenswert finden, Eigentum zu haben?
Also einerseits gibt es ja genügend Studien, die immer wieder sagen, dass auch junge Menschen das als Vorstellung haben, mal ein Eigentum zu besitzen. Und andererseits ist es dieses klare Ziel, fürs Alter vorzusorgen. Das klingt wahrscheinlich langweilig auch für jeden jungen Menschen, aber auch sonst, glaube ich, denkt man noch nicht so viel über die eigene Pension oder sonst irgendwas nach. Aber es ist ja auch Aufgabe der Politik, solche Dinge mit einzubeziehen in die Überlegungen und nicht zu sagen, ja gut, ist uns allen wurscht, wenn man in diesem Alter noch nicht darüber nachdenkt, sondern nein, wir wollen es einfacher machen.
Mhm. Einfacher soll es ja auch werden, wenn es um eben Mobilität geht, Verkehr. Da haben wir Riesenthemen, Bahnausbau, es ist 18, wie ist da Ihre grundsätzliche Position dazu? Werden wir weiterhin Straßen bauen müssen, als auch öffentlichen Verkehr ausbauen müssen? Wie sehen Sie das?
Ich bin der Meinung, dass die Priorisierung eine ganz andere werden muss. Es ist meiner Meinung nach ein Anachronismus, dass wir uns ständig darüber streiten, hier noch ein Tunnel für die Straße, da eine neue Straße, sondern der Fokus muss ganz klar beim Bahnausbau liegen. Der Fokus muss ganz klar auf öffentlichen Verkehrsmitteln liegen. Und zwar auf richtig visionären Projekten auch, wo wir neue Gegenden auch erschließen können. Wenn ich jetzt an den Bahntunnel zum Beispiel in den Bregenzer Wald rein denke, den Wälder Express oder auch die Verlängerung der Montafoner Bahn. Das sind alles Dinge, wo wir auch diesen Menschen eine Chance geben, die sagen, für mich ist öffentlicher Verkehr noch nie relevant gewesen, auch einmal endlich den Verkehr vom Tourismus, vom Auto auf die Schiene bringen. Auch das ist Lebensqualität für die Menschen, die in diesen Tourismusregionen arbeiten. Aber vor allem auch die Lebensqualität aller, die im Rheintal sind und mit diesem, die vor Stau ersticken eigentlich. Und da muss man die Prioritäten anders setzen. Wir waren ja zum Beispiel beim Stadttunnel von Anfang an kritisch. Und da geht es gar nicht darum, bringt der Tunnel dann diese oder jene Erleichterung, sondern einfach, wollen wir dieses viele Geld, das da jetzt reingehen, wirklich dort einsetzen und nicht woanders, wo wir vielleicht mehr dadurch bewegen können. Und auch die Diskussion mit der S18 ist für uns einfach die falsche. Warum reden wir nicht über die großen Bahnausbauprojekte? Warum reden wir nicht über die großen Ausbauprojekte in Richtung Schweiz, in Richtung Deutschland?
Ist man in Vorarlberg zu wenig innovativ und zu zaghaft, wenn man sieht, was andere große Städte mit Seilbahnen etc. umsetzen und wir einen Weltmarktführer hier im Land haben?
Absolut. Ich meine, es ist meiner Meinung nach Irrsinn. Wenn wir hier einen innovativen Seilbahnbauer haben, der auf der ganzen Welt Projekte umsetzt, wo man die Seilbahnen für den öffentlichen Verkehr innerhalb einer Stadt, für dort, wo es zum Beispiel schwierig ist, sich auch Dinge zu erschließen, dass wir das hier vor Ort nicht, diesen Spirit nicht umsetzen können. Und es geht ja nicht nur um die Seilbahnbauer, sondern ganz viele, auch die Vorarlberger Industriebetriebe, die sich zusammengeschlossen haben in diesem Tun-Verein, die ja bereit sind, auch Visionen umzusetzen, ihren Beitrag dafür zu leisten, dass dann die Politik da hinterherhängt, anstatt zu sagen, ja, wir sehen das auch als unsere Aufgabe, Visionen vorzugeben, weil große Infrastrukturprojekte, da reden wir nun einmal von 20, 30 Jahren. Und wenn wir aber immer nur von einer Legislaturperiode zur nächsten Kleinigkeiten planen und auch immer nur uns trauen, kleine Schritte weiterzugehen, dann werden wir in 30 Jahren nicht dort sein, wo wir sein sollten, sondern vielleicht, dann sind wir halt in 30 Jahren immer noch irgendwo hier in einer ähnlichen Situation am Herumkrebsen.
Eine letzte Frage noch. Am 9. Juni stehen die EU-Wahlen bevor. Blicken Sie diesen mit Sorge entgegen oder mit sehr viel Optimismus?
Also ich bin eigentlich dagegen, immer nur depressive Stimmung zu verbreiten. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Und es ist auch nicht gut zu sagen, genauso wie ich es falsch finde, immer zu sagen, alle in der Politik sind gleich. Das stimmt einfach nicht. Aber diese EU-Wahl ist enorm wichtig. Es ist enorm wichtig, dass alle Demokraten hingehen und wählen gehen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die, die im Moment stark mobilisieren, sind all jene, die Europa ins Mittelalter zurückschießen wollen. Es sind all jene, die die Errungenschaften, große Errungenschaften der Europäischen Union zurückbauen wollen. Gerade wir in Vorarlberg profitieren so von der Europäischen Union. Wir, ein Exportbundesland, wo sehr viel des Wohlstands von unserer Vernetzung abhängt. Für uns ist es ganz wichtig, dass Europa nicht schwächer, sondern stärker wird. Wir sind mitten im Herzen Europas. Vorarlberg liegt quasi im Zentrum. Ganz Europa ist immer bei uns zu Gast. Das ist doch etwas, da merkt man immer wieder das Schöne an der Europäischen Union, diese Vielfalt und wie viel man trotzdem gemeinsam hat, kulturell, an der Art und Weise, wie man das Leben sieht, wie man Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit sieht. Die europäische Rechte, die europäische extreme Rechte, wo die FPÖ dazugehört, bringt dieses ganze Projekt in Gefahr. Da geht es nicht nur um deren gefährliche Einstellung zum Thema Öxit, wo man quasi immer wieder damit spielt und wenn man fragt, seid ihr dafür? Ah, nein, nein, doch nicht, weil man sich nicht traut, es dann doch auszusprechen. Aber die FPÖ kokettiert genau immer mit dieser Sache. Das alles ist durch die extreme Rechte, wo die FPÖ dabei ist, in Gefahr. Und das hat auch mit der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu tun. Weil ich habe die jetzt 5 Jahre lang erlebt und was deren Fraktion, wo die FPÖ mit dem Rassemblement National von Marine Le Pen, genauso wie mit der Fraktion von der AfD gemeinsam in einer Gruppe sitzt, die wollen dort nicht arbeiten. Das ist eine reine Blockiererfraktion, die sind nicht dabei, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, die sind nicht dabei, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Gesetze so zu verändern, dass sie besser funktionieren für eine gewisse Region wie Vorarlberg zum Beispiel oder für ein bestimmtes Mitgliedsland wie Österreich zum Beispiel. Da muss man dabei sein, anstatt immer nur Nein zu sagen. Und wenn jetzt diese Mehrheitsbildung so viel schwieriger wird, auch weil die extremen Rechten, und da gibt es ja noch eine andere europaskeptische Fraktion, wenn die so viel Platz einnehmen im Parlament, dann wird es unmöglich für Europa zu arbeiten und die werden nicht beim Arbeiten dabei sein. Ich war bei ganz vielen Verhandlungsrunden, da ist kein einziger Abgeordneter gekommen von der extrem rechten Fraktion. Und da reden wir noch gar nicht darüber, dass sehr viele der FPÖ-Kollegen im Europäischen Parlament bei der AfD verdächtigt sind, für Russland und China zu spionieren. Da werden wir alle an die Chinesen und die Russen verkauft. Und deshalb ist diese EU-Wahl so wahnsinnig wichtig und ich bitte alle Demokraten, zur Wahl zu gehen.
Claudia Gamon, vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute.
Dankeschön.
Dankeschön. Das Gespräch mit Claudia Gamon wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und nun zeigen wir Ihnen, was sich dieser Tage alles im Lände getan hat. Die meistgelesenen Geschichten der Woche, jetzt in den V-Plus-Charts.
In Dornbirn heirateten Mareike Höfer und Yannick Cereal im Wikinger-Stil. Die Hochzeit beinhaltete nordische Rituale, traditionelle Kleidung und ein Bogenschießen statt des Brautstraußwurfs. Mareike und Janik teilen eine Leidenschaft für nordische Kultur, die sie mit ihren 70 Gästen feierten. Caroline und Jürgen betreiben seit dem 4. Mai die Alpischwende in Dornbirn. Trotz regnerischem Wetter füllt sich die Gaststube. Jürgen kümmert sich um 36 Milchkühe, während Caroline in der Gastronomie arbeitet. Die Familie genießt das Leben auf der Alpe. Die Aquamühle schließt zum Ende des Schuljahres die Schulkantinen in den Bundesgymnasien Bludenz und Dombenschoren, da die stark gestiegenen Personalkosten und Inflation eine kostendeckende Führung unmöglich machen. Trotz eines eigenen Gartens zur Gemüseproduktion reichen die Maßnahmen nicht aus, um die Wirtschaftlichkeit zu sichern. Keine weiteren Schließungen sind derzeit geplant.
Von den Top Stories kommen wir zur Umfrage der Woche. Meine Kolleginnen waren wieder auf der Straße unterwegs und hat sich für sie umgehört, was die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zum Thema Sparen beim Lebensmitteleinkauf zu sagen haben. Mehr dazu jetzt von unseren Vollertee-ReporterInnen.
Wir sind jetzt wieder unterwegs in Dornbirn für die Umfrage der Woche. Deswegen gehen wir der Frage nach, ob die Leute jetzt mit der Inflation, mit der Teuerung vermehrt auf Rabattaktionen setzen. Wir hören uns dazu um. Schauen Sie vermehrt auf Rabattaktionen?
Ja, natürlich. Natürlich. Viel günstiger als wir. Es ist halt scheiße zurzeit. Ganz einfach.
Haben Sie vorher auch schon drauf geschaut oder ist es jetzt wirklich mit der Teuerung und der Inflation mehr geworden?
Ich habe davor zwar auch schon drauf geschaut, aber es ist mehr geworden. Viel mehr, ja.
Finden Sie, Sie sparen sich da viel? Gibt es da Sachen, bei denen Sie besonders drauf schauen? Lebensmittel oder bei anderen Sachen auch?
Ja, halt beim Fleisch ist halt Aktionen schauen, weil als andere kaufen wir nur noch Aktionen, weil es rentiert sich halt nicht. Oder wir sind eine fünfköpfige Familie. Ja, ist teuer im Monat.
Also Sie schauen noch vor Rabattaktionen?
Ich sage, ich nehme es, wie es kommt. Wenn wir einkaufen gehen müssen, dann gehen wir einkaufen.
Was wäre was, wo Sie letztens gesagt haben, oh, da war ich froh, dass es ein bisschen billiger war?
Eine Kiste Bier gekauft.
Und Sie vorher auch schon drauf geschaut? Oder ist es jetzt vielleicht, wenn die Sachen teurer werden und ein bisschen mehr waren?
Wie gesagt, wir gehen immer ins gleiche Geschäft, mehr oder weniger, und wie es geht.
Okay.
Also, dass ich jetzt extra warte auf das, nein. Wenn ich es brauche, dann brauche ich es.
Schaust du vermehrt auf Rabattaktionen jetzt, wo die Inflation und die Teuerung da ist?
Ja, schon. Vor allem, weil ich eine Schülerin bin und sparen will und kein Geld habe.
Was war da zum Beispiel was, wo du die letzte Zeit drauf geschaut hast, bei was für Sachen?
Zum Beispiel beim Essen, ich kaufe auch beim Spar. Nehme ich immer so die 25% Rabatt-Joker. Ja.
Und bringt denn das viel?
Ja, schon. Also die 2 Euro, die ich immer spare, kann ich mir morgen fürs Mittagessen benutzen.
Hast du schon vorher auch schon drauf geschaut oder jetzt wirklich mit Inflation und Teuerung ein bisschen mehr?
Ja, schau, weil wir sind ja eine Großfamilie und mein Papa hat immer aufs Geld geschaut und dann machen wir das natürlich auch.
Schaust du mehr auf Rabattaktionen, wartest du dir sogar ab, weil es Inflation und Teuerung gibt?
Ja, anders ist es zum Teil gar nicht möglich, weil ja, Gehälter sind leider gleichbleibend. Ich meine, es geht jetzt eh langsam aufwärts. Aber ja, ist klar, mittlerweile ist es so schon schwierig mit der Fixausgaben, dass man halt drauf schauen muss, wo spart man jeden Euro eigentlich. Ja.
Wo schaust du besonders drauf? Lebensmittel oder in anderen Bereichen?
Ja, schon Lebensmittel auch. Also das, was man täglich konsumiert, weil ja, das braucht man am meisten, finde ich. Und genau.
Kann man sich auch einiges sparen?
Ja, finde ich schon. Also ich meine selber Zörbrands schon ab und zu sogar in Deutschland in Kaufland rumgekommen, oder? Weil halt dort auch einfach zum Teil gewisse Sachen billiger sind, wenn man jetzt da gerade die Aktionen nicht hat, die ich brauche. Aber ja, sonst schon, dass ich so da bei uns im Ländle konsumiere.
Vielen Dank, Miriam. Und nun folgt im Anschluss noch der Blick aufs Wetter. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schalten Sie nächsten Freitag wieder ein um 17 Uhr auf Ländle.tv und auf Vollertee. Machen Sie es gut und einen schönen Abend.
Guten Tag und willkommen beim Wetter.
Der Samstag bleibt unbeständig und mäßig warm mit zeitweise sonnigen Abschnitten. Ab dem Nachmittag gibt es vielerorts gewittrige Schauer. Im Bodenseeraum bleibt es am ehesten trocken und die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. Am Sonntag wird es sonniger, im Bergland sind am Nachmittag oder Abend gewittrige Schauer möglich, aber die meisten Regionen bleiben trocken und es wird etwas wärmer mit Temperaturen bis zu 23 Grad. Der Montag startet sonnig, ab dem Nachmittag ziehen Wolken auf und es wird regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad.